Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts und heute bin ich hier zusammen mit der Annemarie.
Hallo.
Und zwar sind wir heute hier nicht um einen Einzelfilm zu reden, sondern wir sind jetzt vor zwei, drei Tagen, von zwei Wochen lang waren wir in Cannes und da sind wir jetzt gerade zurückgekommen und haben schon ein bisschen erschreckt gerade im Vorgespräch festgestellt, wie weit das alles schon jetzt zurück ist, obwohl es so wenige Tage sind. Aber irgendwie, wenn man dann hier wieder in den Berliner Alltag reinkracht, dann ist irgendwie dieses schöne Festivalgefühl viel zu schnell wieder weg. Aber deswegen werden wir jetzt ein bisschen in Erinnerung schwelgen und nochmal ausführlich über unsere Erfahrungen der letzten zwei Wochen sprechen. Und zwar, wenn man jetzt Cannes hört, dieses große, das wichtigste Filmfestival der Welt, dann waren in diesem Jahr so die großen Metathemen, ist Cannes zu abgehoben, ist das Programm zu elitär, hat das überhaupt noch was mit der Kinowirklichkeit zu tun und all dieser Kram, der dann ausführlich in den Feuilletons verhandelt wurde. Und genau da wollen wir diese Themen jetzt auch lassen, denn Annemarie war dieses Jahr zum ersten Mal in Cannes. Und wir wollen jetzt einfach mal darüber reden, so ganz praktisch, wie ein Mensch, der zum ersten Mal in seinem Leben zum Filmfestival nach Cannes fährt, das erlebt. Was ihn verwundert, was ihn überrascht, was er sich vielleicht auch so erwartet hat. Und ich glaube, das ist für euch da draußen auch ganz cool, das mal so von dieser Seite zu hören. Denn wir brauchen jetzt nicht diese intellektuellen Gespräche hier führen über Sinn und Unsinn von sowas Ganzem, sondern mal ganz klar, was bedeutet es eigentlich dort vor Ort unterwegs zu sein, Filme zu gucken, Stars zu sehen.
Genau, es war mir nämlich ehrlich gesagt vorher herzlich egal, ob Cannes jetzt zu abgehoben ist oder was es irgendwie für die Filmwelt zu bedeuten hat, weil für mich ging es erstmal darum, wie überlebe ich Cannes, wie finde ich mich da zurecht. Und mein lieber Kollege Björn hatte mir vorher ein Survival-Package geschnürt mit Powerriegeln und einer Powerbank für mein Handy und das waren alles sehr, sehr brauchbare Sachen, die ich dann halt dafür auch gebraucht habe. Und ich bin dann erstmal in Cannes angekommen und habe mir irgendwie alles angeschaut und zeigen lassen von der Kollegin Jenny von Moviepilot, die auch dabei war, zusammen mit Lisa von Moviepilot. Und war die ersten zwei Tage völlig überwältigt. Einfach von der Masse der Leute, von der Masse des Programms, von der Anzahl der Kinos, von dem ganzen How-To, wie macht man das irgendwie alles, wann buche ich meine Tickets, wann stelle ich mich wie wo an. War eine krasse Erfahrung, habe mich dann aber ziemlich schnell eingegroovt.
Ja. Genau, wir können das ja mal sagen, das war ja für dich eine harte Landung dann, weil ich war auch mit. Ich bin ja schon, das erste Mal war ich 2009 in Cannes, also ich kenne das dann alles schon sehr viel mehr. Und man kann das vielleicht mal ehrlich sagen, du warst vorher schon sehr nervös und wir haben dann oft miteinander gesprochen, um dann mal alles zu klären, was dir nicht so klar war. Mein Stand war immer, fahr halt einfach erstmal hin, das erklären wir dir vor Ort, das ist viel leichter, mach dir keine Sorgen. Und dann habe ich Corona gekriegt und konnte dann erst ein paar Tage später nachfliegen, habe also die ersten zwei Tage leider selbst verpasst und das heißt, du hast dich erstmal dort alleine einfinden müssen oder nicht alleine, wir hatten ja Lisa und Jenny vor allen Dingen, die auch schon öfter in Cannes war, da mit, aber ich glaube, so im Nachhinein war das eigentlich ganz gut, weil ich glaube, Cannes ist einfach kopfüber reinstürzen und das erste Jahr ist erstmal, man freut sich, wenn man irgendwas schafft und du hast ja super viel geschafft. Also wir reden nachher noch über die ganzen Instagram-Sachen und ein paar Kritiken hast du ja auch geschrieben, was da so im Festival-Trubel alles andere als einfach ist. Und ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen von 2009, wenn ich heute da zurückgucke, wie wenig Filme ich damals gesehen habe und wie wenig Kritiken ich damals geschrieben habe, dann erschreckt mich das in der Rückschau echt so ein bisschen. Aber es ist einfach so, das erste Jahr ist erstmal so zur Übung.
Also zur Übung, ich bin immerhin schon auf 31 Filme gekommen, was ich mir fast gar nicht vorgestellt hatte, dass ich so viele schaffen werde in meinem ersten Jahr. Und also sobald klar war, so ich fahre jetzt und du auch nicht mitkommen konntest, habe ich erstmal irgendwie ein bisschen geschluckt und dann gedacht so, nee, komm, machst du jetzt einfach, guckst du, wie es wird. Das war alles für mich neu, dort neu, dann halt auch eben Social Media zu betreuen, war für mich neu. Ich konnte mich dann ziemlich schnell darauf einlassen. Und hatte am Ende einfach auch wirklich eine wahnsinnsgeile Zeit. Das muss ich gleich auch schon mal vorwegnehmen. Es hat mir sehr gefallen. Es war sehr anstrengend. Ich war, glaube ich, noch nie zwei Wochen am Stück so unfassbar müde, sodass man dann irgendwann wirklich nur noch völlig gaga war. Ich bin am zweiten Tag gegen eine Glasscheibe gelaufen, weil ich einfach nur noch total übermüdet war und habe dann irgendwie hysterisch darüber gelacht. Also in diesem Modus war man dann irgendwie schon ziemlich früh. Aber ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu. Und dieses Festival-Adrenalin, das pusht einen da auch ganz schön durch.
Aber habe ich dir meine Glasscheibengeschichte schon mal erzählt?
Gab's die jetzt diesmal in Cannes?
Nee.
Nee,
die
hast
ist
du
alt.
Nicht.
Das ist mein, ich tut mir leid, dich da jetzt toppen zu müssen. Mm. Aber meine allererste Vorstellung in Cannes war die Pressevorführung zu Robin Hood mit Russell Crowe von Ridley Scott. Und das war im Palais, im großen Kinosaal, morgens um 9. Und ich bin dann da rausgekommen durch den Haupteingang. Und da, die ist komplett glasfassadet, also das sind lauter Glastüren nebeneinander. Und ich bin geradeaus gegen eine gelaufen und lag dann bewusstlos am Boden. Die gesamten Leute da, also diese ganzen netten Helfer, die sind ja alle super nett, hast du jetzt auch kennengelernt, die sprechen,
Bonjour.
Das, mittlerweile sind das viele junge Filmstudenten und Studentinnen, die da den Einlass machen und so einen so kontrollieren auch viel mittlerweile, Taschen werden alle kontrolliert, man muss andauernd durch Metalldetektoren, aber es gibt so zwei Gruppen, einmal die jungen Studentinnen und dann gibt es halt alte Leute, die das seit 30 Jahren machen. Und die sprechen kein Wort Englisch. Das heißt, ich lag dann da benommen auf dem Fußboden und so 5, 6 von diesen alten Herrschaften kamen auf mich zu und wollten mir helfen und haben mich alle auf Französisch vollgelabert. Und ich spreche ja kein Französisch, ne? Das heißt, das war eine total surreale Reaktion. Dann habe ich irgendwie so halb mitbekommen, dass die einen Krankenwagen rufen wollen. Da bin ich abgehauen. da hatte ich ja nur an meinem ersten Tag in Cannes überhaupt keinen Bock drauf. So, dann bin ich in unsere Wohnung gegangen, habe mich ein bisschen erholt und ich glaube auch den Text geschrieben oder irgendeinen Text geschrieben. Und dann bin ich ein paar Stunden später zurück, 4, 5 Stunden später, und am gesamten Palais, überall in Augenhöhe, hatten die dann so schwarze Aufkleber an die Fenster geklebt.
Damit Vögel nicht gegen die Scheibe fliegen.
Wie bei Vögeln, extra für mich. Für ich habe also mein Bleiben, gleich wow. an meinem ersten Tag in Cannes, habe ich so einen total bleibenden Mark dahinter lassen, weil jetzt überall so Aufkleber kleben, damit man nicht gegen die Glasscheiben läuft. Ganz Cannes sieht ganz anders aus, seitdem ich gegen eine Glasscheibe gelaufen
bin. Okay, gut. Dann war meine Glasscheibengeschichte ja so ein bisschen mehr außerhalb der Öffentlichkeit und ich musste mich nur für mich selbst schämen.
Aber scheinbar passiert das einem fast jedem da. Also schon überraschend, dass man, wenn man da durchs Palais geht, das ist, wir können nachher nochmal beschreiben, wie das eigentlich aussieht und so das Ganze. Aber
ja, überhaupt, dass die halt ein Palais haben, nur für dieses Festival. Ich habe tatsächlich heute Nacht dann das erste Mal drüber nachgedacht, was machen die eigentlich das ganze Jahr über mit diesem Palais, wenn da nicht gerade Filmfestspiele sind? Das ist ja ein riesen Kongresscenter mit super vielen Kinos und mit Technik ausgestatteten Sälen. Und was machen die damit?
Naja, es gibt, also da gehen wir gleich nochmal weiter zurück zum Anfang, aber bleiben jetzt erstmal bei dem Gebäude. Also das Hauptfestival, es gibt auch noch Nebenfestivals, da kommen wir später zu, aber das Hauptfestival von Cannes selber, und das überrascht einen, wenn man weiß, wie groß Cannes ist, findet quasi nur in einem einzigen Gebäude statt. Das ist einfach so ein riesengroßes Festivalzentrum direkt am Wasser. Rechts daneben ist das Casino und der Hafen. Und in der Mitte ist das quasi so ein Kongresszentrum mit jeder Menge Besprechungsräumen und Pressebereichen. Unten im Keller ist der Filmmarkt, der geht hinten noch weiter und hat da noch so ein extra Haus, also riesig groß. Und ganz viele kleinere und größere Kinos. Viele davon haben wir gar nicht gesehen, weil die nur für Marktzuschauer sind. Da sind dann noch so ganz viele Schachtelkinos.
Genau, da gab es so Eingänge, wo ich mich mal gefragt habe, wo geht das da hin und warum war ich da noch nie?
Also. Genau, also da, aber da sind viele große Kinos in diesem einen Gebäude drin. Da sind Pressebereiche, da sind also alles, wo die Pressekonferenzen ist. Da, also das ist riesig. Und dann links und rechts davon, von diesem Mittelkomplex, sind noch die zwei größten Kinos. Die gehören aber auch mit zu dem Haus. Und das links ist das Grand Théâtre Lumière. Das hat 2600 Plätze.
2300, glaube ich.
2300, auf jeden Fall weit über 2000. Also das ist von den Plätzen her auf jeden Fall das größte Kino, in dem ich jemals war.
Ja.
Und auf der rechten Seite ist das Théâtre Debussy. Und das hat auch nochmal 1600 Plätze. Ist auch schon sehr, sehr groß. Und man kann sich ja die Schlangen vorstellen, die dann alle 3 Stunden da sich an der Straße bilden, weil 1600 Leute, das ist eine lange Schlange. Die gehen dann auch oft mal 500 Meter weit.
Und, genau, immer über die Straße. Man hat dann sehr oft, also ich hatte sehr oft das Gefühl, ich werde gleich überfahren in Cannes, weil ich irgendwo auf der Straße Schlange gestanden habe. Und Schlange stehen, das war ein sehr, sehr nachhaltiger Eindruck, den ich so von Cannes mitgenommen habe. Einfach mal 2 Wochen den ganzen Tag irgendwo in der Schlange stehen und sich einen Sonnenbrand holen, wenn man sich nicht eingecremt hat.
Ich hab irgendwie aus irgendeinem Grund Glück gehabt. Am dritten Tag ist mir meine Sprühsonnencreme unter das Bett gerollt. Und ich war einfach zu fertig, um sie da wieder vorzuholen. Und habe mich dann die nächsten 1,5 Wochen nicht eingecremt. Und habe aber keinen Sonnenbrand bekommen.
Du, ich hatte die Creme immer mit und ich war einfach zu fertig, um mich einzucremen. Also, aber was die Kinos betrifft, man hatte dann wirklich auch sehr schnell so ein bisschen raus, welche Kinoseele man mag und welche irgendwie man blöd findet. Also gerade, weil du das Debussy angesprochen hast, da liefen ja sehr viele Filme aus dem Wettbewerb, weil es eben das auch das größte Kino nach dem Lumière ist. Und ich habe es gehasst und immer schon gelitten, wenn was im Debussy war, weil da gab es überhaupt gar keinen Platz für die Beine und meine Kniescheiben waren, glaube ich, irgendwie nach 3 Tagen schon völlig im Eimer. Und ja, deswegen, wenn was im Agnes Varda auch ein Kinosaal war, da habe ich mich gefreut. Das war ein schönes Kino mit viel Platz für die Beine. Also nach solchen Kriterien hat man dann irgendwann dann schon irgendwie auch sich auf die Filme gefreut oder nicht.
Ich sitze hier im Debussy in der Regel in der ersten Reihe, da hat man genug Platz für die Beine. Aber ansonsten wird es echt haarig. Das ist auch mal, also das ist so eine typische Cannes- oder Festival-Krankheit der Zuschauer. Also wenn man die Säle füllen sich langsam. Es gab in diesem Jahr wieder freie Platzwahl, trotz Corona. Es gab auch keine Maskenpflicht. Mhm. Es haben sehr wenige Leute Masken getragen. Oh, ja. Dann füllen sich zuerst alle Randplätze.
Ja.
Also das, wenn man so nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten nach Beginn des Einlasses ins Kino kommt, sind alle Randplätze weg. Und zwar auch die ganz außen, die eigentlich scheiße sind. Aber die mittleren Plätze, also eigentlich die, wo man sagen würde, das sind die besten Plätze des Kinos, die füllen sich erst ganz zum Schluss. Also man merkt, die Leute müssen immer schnell wieder weg, wenn der Film aus ist. Die haben keine Zeit für gar nichts und deswegen müssen alle zuerst am Rand sitzen.
Absolut, genau. Und das heißt natürlich, dass man dann auch, dass man immer aufstehen muss, um die Leute durchzulassen, weil halt eben, wie gesagt, die Randplätze als erstes belegt sind. Und ja, das habe ich auch sehr, sehr schnell gelernt, dass in Cannes nichts ist mit Abspann angucken, muss ich peinlicherweise gestehen, während das für mich halt total selbstverständlich ist, sonst im Kino immer den Abspann komplett zu gucken, habe ich da halt gelernt, nein, dafür ist keine Zeit. Am besten irgendwie sofort wieder raus. Man muss es ja irgendwie schaffen, wieder zu seinem nächsten Kino irgendwie noch rechtzeitig zu kommen oder schnell in den Schreibraum zu gehen und seinen Artikel zu schreiben oder zur Pressekonferenz oder was man noch irgendwie alles auf dem Zettel hat. Und Zeit war kostbar. Also man hatte auch kaum Zeit zum Essen, habe ich festgestellt. Von daher nochmal danke für die Powerriegel. Björn.
Ja, habe ich auch. Einen Tag hast du mich ja damit gerettet. Da habe ich alles, was du irgendwie noch in deiner Tasche gefunden hast, habe ich einen Apfel, Studentenfutter und ein Powerriegel bekommen. Und ansonsten wäre ich, glaube ich, auch zusammengeklappt, weil ich bin einen Tag lang überhaupt nicht aus dem Palais rausgekommen, um mir irgendwas zu besorgen. Wurde dann schon ein bisschen haarig, genau.
Aber was fast noch wichtiger war, weil wer braucht schon Essen, war der Kaffee und den gab es im ganzen Palais umsonst. Und irgendwann kannte mich dann auch schon immer der Kaffeemensch und hat mich gesehen und wusste mal schon gleich, was ich will. Ah, du bist ein Lungo, ja, alles klar. Ich war nicht nur noch nie so müde, sondern ich habe auch noch nie so viel Kaffee getrunken.
Ja, aber der funktioniert ja ab dem dritten Tag gar nicht mehr.
Nee, bin ich dann auf Energy Drinks irgendwann umgestiegen, weil ich glaube, ich brauchte dann halt einfach echt noch was anderes. Der Kaffee hat nicht mehr gekickt.
Nee, bei mir auch nicht. Genau. Das ist aber auch ein anderer Grund, warum man so schnell aus dem Kino raus muss, weil dann füllen sich so langsam die Kaffeeschlangen mit den 1600 Leuten, die aus dem Kino kommen und alle einen Kaffee brauchen. Das heißt, man muss vor der Schlange da sein oder man arbeitet erst eine halbe Stunde und geht dann hin. Aber nach dem Abspann dahin gehen, das geht nicht. Dann will man noch eine halbe Stunde.
Das ist alles eine Frage des Timings. Und wenn ihr euch jetzt irgendwie auch fragt, so ja, warum haben die Menschen denn dann nicht mal irgendwie ein bisschen ausgeschlafen, wenn sie so müde waren? Das ging auch nicht, weil man musste jeden Tag um 7 Uhr seine Tickets in 4 Tagen buchen. Also es wurden immer 4 Tage vorher die Tickets freigeschaltet. Das heißt, wir waren selbst, wenn wir irgendwie dann um Mitternacht oder 1 oder 2 ins Bett gegangen sind, saßen wir dann da alle auch wieder um 7 mit unseren Laptops und haben unsere Tickets gebucht, was die ersten 2 Tage die Hölle war, weil diese Ticketbuchungsseite komplett zusammengebrochen ist und man irgendwie eine Stunde lang da einfach nicht seine Tickets buchen konnte. Das haben sie dann zumindest für die Journalisten, da hatte man dann irgendwie das Gefühl, okay, sie versuchen der Presse doch schon ein bisschen zu helfen. Das haben sie dann behoben und eine Extra-Seite für die Presse nach 2 Tagen ins Leben gerufen und dann ging es auch wieder mit der Ticketbuchung. Aber da hat man halt, wie gesagt, jeden Morgen um 7 immer erstmal seine Tickets gebucht, gehofft, dass man alles bekommt. Zum Beispiel für die Tom Cruise Masterclass, da hatte ich gedacht so, oh nee, da würde es wahrscheinlich keine Tickets vorher geben, aber die war in einem großen Kino, das heißt, da konnte ich hingehen, aber zum Beispiel die Masterclass mit Mads Mikkelsen war nur in einem kleinen Kino und dafür hatte ich leider keine Tickets mehr bekommen, das war schade.
Genau, aber jetzt kommen wir, zu der Tom Cruise kommen wir noch. Lass uns mal vorne anfangen, dass wir dann das machen. Also was macht man denn in Deutschland? In Deutschland geht man auf die Seite von Cannes, drückt auf Akkreditierung. Und dann kommen so 5 Seiten lang so ein Antrag, der sieht so ein bisschen aus, als wenn man ein Formular beim Bürgeramt ausfüllt.
Oh ja, mit Sachen, die man nicht versteht.
Ja, so muss man reinschreiben, für wen man schreibt, wo man wohnt, von wann bis wann man da ist, welche Reichweiten wir haben, was man so plant an Berichterstattung und so weiter. Dann schickt man das ab und dann weiß man lange Zeit nicht, ob sie einen wollen oder nicht, beziehungsweise, wenn wir ehrlich sind, bei Filmstarts ist klar, dass es klappt, aber es gibt auch viele kleinere Blogs und so, die das versuchen und die dann auch oft Erfolg haben. Also man kann dann auch einfach mal mit seiner Privatseite, wo man einfach nur jeden Monat so seine persönlichen Filmkritiken schreibt, kann man das durchaus versuchen. Und das finde ich auch sympathisch, dass das klappt. Ich finde, solche Leute gehören auch zu so einem Festival dazu. Die machen, die runden das ab. Und genau, und dann wartet man und dann kriegt man irgendwann die Bestätigung, dass es geklappt hat. Das ist aber in Cannes, ist es eine besondere Sache, weil in Cannes ist es so, dass es Presseakkreditierung in verschiedenen Farben gibt.
Das berüchtigte Kastensystem von Cannes.
Ja, das ist, also da ist es durch wirklich elitär. Finde ich auch nicht so sympathisch, aber da ich jetzt mittlerweile davon profitiere, so ist das halt.
Das habe ich ganz schnell festgestellt, wie schrecklich das ist, wenn man selber sich dann, sobald man von etwas profitiert, darüber freut. Wir hatten nämlich mit der pinken Farbe, die über Blau und über Gelb steht, ziemlich gute Akkreditierungen. Das heißt, für uns waren halt wirklich mehr Tickets als für andere freigeschaltet. Man konnte sich in die besseren Schlangen einreihen. Also es klingt furchtbar, aber so ist es. Und man freut sich nun mal halt, wenn man da ist zum Arbeiten, dass man halt diese Vorteile hat.
Genau, ich habe noch meine ersten 2 Jahre hatte ich, glaube ich, Blau, bevor ich dann so pink hochgestuft wurde. Und jetzt bei dem, jetzt kriegt man es ja gar nicht so mit, ne? Also wir hatten viele Kollegen oder Ex-Praktikanten von uns, die jetzt so kleinere Seiten betreiben und so, davon waren auch einige da und da hat man sich natürlich auch mit denen gerne unterhalten. Und die hatten dann oft gelb oder blau. Und dann Sachen, wo es für uns ganz selbstverständlich waren, dass wir morgens ganz easy Karten bekommen haben, haben sie dann erzählt, für die gab es quasi um 7.01 Uhr schon nichts mehr. Das war sofort weg oder es gab vielleicht auch für diese Farben nie welche. Ich habe das aber noch in den Jahren mitgemacht, wo man Karten nicht gebucht hat vorher, sondern wo man sich einfach in Schlangen gestellt hat. Und dann gab es wirklich 5 verschiedene Schlangen vor diesem Riesenkino. Und dann wurde erst die eine Schlange reingelassen mit den besten Akkreditierungen. Wenn die leer war, dann wurde die nächste Farbe reingelassen. Oh, und das, dann hat man richtig Angst gehabt. Und dann bei solchen Sachen wie Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, da sind quasi nur die beiden besten Farben überhaupt reingekommen. Und dann standen da noch 2000 Leute, die alle nicht reingekommen sind. Und wenn dann so langsam durchsickert, dass das nichts mehr wird oder so, das ist richtig traurig. Und die standen teilweise 5-6 Stunden da an. Weil die mit den schlechten Akkreditierungen wissen ja schon, dass sie dann zumindest in ihrer Farbschlange sehr weit vorne sein müssen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Und ich fand das immer scheiße. Ich habe immer dafür plädiert, dass man zumindest die ersten 50 in jeder Schlange reinlässt. Weil die haben das einfach verdient, wenn sich so ein junger Filmfan, ja, der da so einen Blog hat, irgendwie da 6 Stunden anstellt, um Tarantino zu sehen. In meinen Augen hat er das viel mehr verdient als irgend so ein Typ vom Fernsehsender, der da halt 5 Minuten vorher ankommt und schnell noch reinspringt. Aber das ist
übel. Also da bin ich froh, dass ich diese schlimmen Zeiten nicht miterlebt habe. Ich muss sagen, das fand ich jetzt diesmal eigentlich ganz gut. Also sobald man ein Ticket hatte, waren ja dann eigentlich halt auch alle gleich, außer bei den Pressekonferenzen, da wurde nochmal nach Farben sortiert. Aber da ging es eher darum, wer halt einfach dann sich mit seinem Ticket zuerst in der Schlange anstellt, kommt zuerst rein. Aber trotzdem auch mit diesen Online-Tickets, das Gute war, dass man die ja dann halt auch immer stornieren konnte und dadurch haben dann gab es immer wieder freie Last-Minute-Tickets und da habe ich dann von unseren Kolleginnen, die zum Beispiel nur gelb oder blau akkreditiert waren, gehört, dass sie dann über diese Last-Minute-Tickets eigentlich auch immer noch was bekommen haben. Also vielleicht ist das Kastensystem ein bisschen freundlicher geworden durch diese ganze Online-Geschichte.
Es war halt auch nicht so voll wie früher. Also es war schon verdammt voll. Es war wieder viel voller als letztes Jahr. Also die ganze Stadt ist voll. Also man kann kaum Schritt von den anderen setzen. Aber man merkte, dass die russischen Kollegen haben natürlich gefehlt. Und die Großteil der asiatischen Kolleginnen, die da normalerweise sehr, sehr stark vertreten sind, haben halt wegen Covid noch gefehlt.
Also wenn das noch nicht so voll war, dann will ich nicht wissen, oder ich will das natürlich wissen, weil ich wieder hinfahren will, aber wie es ist, wenn es voll ist. Also ich fand es jetzt schon halt wirklich verrückt nach 2 Jahren Corona, wo ich die ganze Zeit nur in meinem Homeoffice gesessen habe. Einfach volle Kanne jetzt 2 Wochen so krass unter Menschen zu sein, in voll besetzten Kinosälen. Dann immer, wenn sich die Leute dann auch schon ab frühem Nachmittag auf der Straße vorm Palais gedrängt haben, um am roten Teppich irgendwie zu stehen und den Leuten zuzujubeln, da kam man dann überhaupt nicht durch. Also so vollgedrängt habe ich irgendwie das lange nicht mehr erlebt jetzt in meinem Leben in den 2 Jahren.
Genau, jetzt hast du dich über deine pinke Akkreditierung so gefreut, aber das ist ja so der mitspannendste Moment, wenn man nach Cannes fährt, zumindest wenn man zum ersten Mal dorthin fährt, weil das verraten die einem vorher nicht. Das heißt, man sieht erst, was für eine Akkreditierung man bekommt, wenn man im Akkreditierungsbüro steht, seine Unterlagen vorzeigt und sie dann überreicht bekommt. Und dann ist entweder, ah, scheiße, die nächsten 2 Wochen werden die Hölle oder, oh geil, das wird alles mehr oder weniger gut gehen.
Stimmt, das war wirklich schon so der erste coole Moment, als ich da stand und sie schob mir dieses Badge rüber und ich sah pink. Also bei mir war es blassrosa, weil offensichtlich bei mir der Drucker schon irgendwie ein bisschen leer war. Alle hatten pink und ich hatte blassrosa. Ich wurde auch schon darauf angesprochen, ob das eine extra Farbe sei. Und ich dachte so, nein, das ist meine Special-Farbe. Aber das war der erste Moment, wo ich dachte so, oh, okay, gut, geht ja schon mal gut los.
Genau. Und dann, wie hat dir denn die Stadt gefallen? Weil so kann während des Festivals...
Also so viel habe ich ja nicht davon gesehen, obwohl an einem Spätnachmittag bin ich zumindest mal irgendwie 3 Stunden dann ein bisschen auf diesen Berg, den wir sonst immer vom Palais aus nur gesehen haben, zumindest mal hochgelatscht, um mir das Palais mal aus der Ferne anzugucken, aus einer anderen Perspektive. Die Stadt, also naja, mein Gott, das liegt halt alles direkt am Meer. Die Croisette, also diese berühmte Strandpromenade ist einfach der Wahnsinn. Man hat einen Ausblick auf diese ganzen Yachten. Es laufen ständig Leute total aufgestylt irgendwie an einem vorbei. Es sind nur super viele Luxus-Shops quasi irgendwie da überall, wo man irgendwie, ja, weiß, okay, da würde ich sowieso nie im Leben irgendwie einkaufen können. Und es ist so eine ganz eigene Welt, eine krasse, volle, sonnige Luxuswelt. Während man halt aber natürlich in seiner Bubble dann halt im Palais hauptsächlich einfach im Kino und im Schreibraum sitzt und von dem ganzen Luxustrubel gar nicht so viel mitbekommt.
Genau, also man kann das auch nochmal sagen. Es gibt in Cannes für die beiden Hauptvorstellungen des Abends im großen Kino gibt es einen sehr, sehr strengen Dresscode. Da gab es dieses Jahr auch wieder teilweise viel Stress drum. Also Frauen müssen in Kleidern kommen. Früher gab es auch noch die Regel, dass sie hochhackige Schuhe tragen mussten. Das wurde, glaube ich, 2018 wegen, wie hieß sie nochmal? Irgendeine Hollywood-Schauspielerin hat sich darüber beschwert und hat das damit gekippt. Ich glaube, das war die, die dieses Jahr den Oscar für beste Hauptdarstellerin gewonnen hat.
Super, jetzt.
Für Tammy Faye. Naja, was soll's.
Jessica Chastain?
Ja, ich glaube, die war das.
Ja.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist jetzt also gekippt und Männer müssen halt im Smoking kommen, mit schwarzen Schuhen und so weiter. Genau, das sind aber nur die beiden Vorstellungen. Ansonsten kann man schon ganz, also ich war in keiner dieser Vorstellungen. Ich gehe da ja nicht so auf Stars und so, das interessiert mich ja alles nicht. Ich gehe ja wirklich nach Cannes nur wegen der Filme und lege das alles so, dass man möglichst viel in möglichst kurzer Zeit gucken kann. Aber wo wollte ich jetzt hin? Hast du eine von denen mitgemacht eigentlich am Schluss noch?
Eine habe ich mitgemacht, damit ich halt wenigstens ja einmal das halt so miterlebt habe und wenigstens einmal auch im Grand Théâtre Lumière war. Weil ich halt natürlich aber trotzdem vorher schon den ganzen Tag unterwegs war, bin ich halt einfach irgendwie so los mit meinen Turnschuhen, hatte dann aber meine Wechselballerinas im Rucksack mit dabei. Hatte jetzt so einigermaßen okaye Klamotten, die ich auch so schon den ganzen Tag tragen konnte. Also ich musste jetzt nicht hier irgendwie den Superman machen und mich in der Telefonzelle umziehen. Also das ging schon. Und hab dann irgendwann meine Schuhe gewechselt, noch ein bisschen mich irgendwie geschminkt und bin dann da rein. Und das war natürlich, also man darf sich auf der berühmten Treppe mit dem roten Teppich leider nicht fotografieren. Aber es war halt trotzdem schon ein cooles Gefühl, da mal so hochzuschreiten in dieses große Kino und so ein bisschen diesen Glamour-Faktor mitzuerleben. Es war, glaube ich, aber auch schon irgendwie Tag 10 oder 11, also so aufnahmefähig war ich dann nicht mehr. Aber das konnte ich zumindest von meiner Liste auch abhaken. Es gab so ein paar Goals, die ich halt irgendwie erreichen wollte, wenn ich da bin. Und das war auch was, also check. Ich war da auch mal bei so einer Gala.
Ja, und die Idee dahinter ist, oder warum das Festival das macht, laut eigener Aussage, ist natürlich, dass das Filmfestival in Cannes Filme auf so ein riesiges Podest stellt und zum Wichtigsten der Welt quasi erklärt. Also das ist einfach so das Tollste ever, Filme. Fühlt sich das dann schon anders an, in so einem Saal zu sitzen mit 2600 richtig aufgebrezelten Leuten? Oder ist das eigentlich, dann macht das gar nicht so einen großen Unterschied?
Das macht ja eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, weil man halt tatsächlich ja in den anderen Sälen oft auch das von den Galas übertragen bekommen hat. Also irgendwann war es auch schon, ob man was auf einer Leinwand oder live auf der Bühne sieht, ist sowieso dann schon verschwommen. Außerdem waren bei sehr vielen anderen Veranstaltungen, zum Beispiel von der Directors Fortnight, wir hatten ja vorhin schon ganz kurz diese Nebenveranstaltungen auch angesprochen, sowieso auch häufig die Stars und die Regisseure, Regisseurinnen da haben dann auf der Bühne gesprochen. Also man hatte immer so das Gefühl, Film wird gefeiert und es sind auch die Macher der Filme da und ob das jetzt dann extra in diesem Gala-Kinosaal ist oder in einem kleineren Kinosaal oder ob man es auf der Leinwand sieht oder live, hat gar nicht mehr so einen Unterschied gemacht für mich.
Welche Stars hast du denn alle gesehen?
Oh, gar nicht so viele. Mir wurde ja versprochen, ich sehe Tom Cruise beim Eisessen in den Straßen. So war es leider nicht. Ja, da ich auch nicht auf irgendwelchen Partys war und man hatte ja auch keine Zeit, sich an den roten Teppich zu stellen. Das habe ich, wenn dann, immer nur irgendwie aus dem Presseraum über den Bildschirm übertragen bekommen. War es gar nicht so viel, aber ich war zum Beispiel halt bei den Pressekonferenzen und bei der Masterclass mit Tom Cruise. Das heißt, ich hatte halt natürlich Tom Cruise gesehen. Ich habe Tom Hanks für Elvis gesehen. Ich habe Tilda Swinton und Idris Elba für 3000 Years of Longing gesehen. Also das waren so die Stars, die ich dann halt ein bisschen mehr aus der Nähe diesmal gesehen habe.
Und das, weil du das immer so einfach selbstverständlich sagst, Masterclass, das ist im Endeffekt ein, was weiß ich, 45 Minuten einstündiges Interview auf der Bühne und man sitzt dann da ein paar Meter weg und sieht denen dabei zu. Im Fall von Tom Cruise war das, glaube ich, eines der größten Ereignisse. Also Top Gun hatte Weltpremiere in Cannes. Da wurde richtig was aufgefahren, inklusive Jetflugzeugen von der französischen Armee, die dann über Cannes geflogen sind und dann so Farben in die Luft gesprüht haben, dass das aussah wie die französische Fahne. Also die haben da richtig riesen Aufwasch gemacht an Tom Cruise. Und es gab halt dieses einstündige Dings, wo auch, wie gesagt, schwer war, Karten zu bekommen. Aber du hast welche gekriegt. Und das macht Tom Cruise eigentlich nicht. Also Tom Cruise hält sich ja mit Interviews allgemein sehr, sehr zurück. Nach seinem Couch-Ausraster bei, wo war das, bei Oprah oder so.
Das ist aber schon lang her. Und ja. Der hat sich sehr verändert seitdem. Also deswegen diese Masterclass. Also das, im Grunde ist es halt ein Q&A. Also einfach, es gibt einen Moderator auf der Bühne, der Fragen stellt. Und ich war vorher sehr gespannt, weil ich auch gedacht habe, vielleicht redet der ein bisschen über kommende Projekte. Und es war eine der größten Enttäuschungen. Also so cool es war, Tom Cruise auch zu sehen. Also es war, diese Masterclass war etwas, was dann ziemlich schnell danach unter uns JournalistInnen zu einem Insider-Joke wurde, weil es Tom Cruise geschafft hat, ein Interview zu geben, in dem er absolut nichts Neues verraten hat. Also wirklich nur die ganze Zeit irgendwie so olle Kamellen ausgepackt hat über seine Kindheit und wie er schon immer irgendwie fliegen wollte. Und vor allem immer darüber gesprochen hat, wie er Leuten was beibringt und wie er von anderen Leuten was lernen kann. Also war es halt wirklich dann immer so, wenn wir irgendwie gesagt haben, oh, ich weiß nicht, wie irgendwas geht, dann war der Gag zwischen uns irgendwie, lass es dir doch von Tom Cruise beibringen. Es war cool, ihn zu sehen. Es war ein sympathischer Auftritt, aber es, er hat halt wirklich kaum irgendwas erzählt, was man nicht irgendwie schon in den letzten Jahren in Interviews von ihm gehört hätte.
Genau, also der Typ ist einfach mega kontrolliert.
Es war super professionell, er hat halt das Interview kontrolliert. Man hatte wirklich auch den Eindruck, das war vorher alles komplett abgesprochen, also kein Platz für Improvisation. Das ist schade, aber was erwartet man von so einem krassen Hollywood-Star wie Tom Cruise halt schon anderes.
Der
halt,
naja, das ist schon noch bei ihm was Besonderes. Ne? Also die schlechten Erfahrungen, die er früher gemacht hat mit sich selbst und anderen, plus dazu der ganze Scientology-Käse,
genau.
Das ist einfach was, wo der einfach mega kontrolliert ist. Also der gibt auch nicht einfach irgendwie so wie andere Stars Roundtable-Interviews oder einfach nur normale Interviews. Wenn man, hört man ja viele Geschichten, dass man dann vorher als Journalist auch erstmal so ein vierstündiges Scientology-Seminar da machen muss, damit die einen überhaupt erstmal freigeben, mit ihm zu sprechen und so. Also das ist alles nicht so richtig feierlich. Deswegen war das schon was Besonderes, aber es war dann halt auch gleichzeitig wahrscheinlich für alle, die da waren, eher enttäuschend. Es sei denn, man freut sich einfach, Tom gesehen zu haben.
Ich wollte gerade sagen, also wie gesagt, von den Inhalten war es jetzt nicht so, dass ich jetzt daraus super Sachen gezogen hätte, über die ich hätte Artikel schreiben können, was so ein bisschen die Hoffnung war. Für mich persönlich und natürlich auch für meine Insta-Stories war das ganz cool, ihn da zu erleben, ja.
Wollen wir dafür mal ein bisschen Werbung machen? Sind die noch online?
Die sind online, die sind quasi jetzt in zwei Highlight-Stories zusammengepackt. Das heißt, es gibt, wenn ihr bei Insta auf Filmstarts geht, dann gibt es da zwei Highlight-Stories, in denen alle meine Stories aus Cannes drin sind, ja.
Ja, das ist ja schön. Also wenn ihr quasi alles, was wir gerade besprechen, nochmal echt sehen wollt oder bebildert sehen wollt, dann wendet euch an Annemarie, da fragt sie auch, wie sie Top Gun gefunden hat. Wahrscheinlich brauchen wir ja hier gar nicht mehr groß besprechen.
Ja, genau.
Weil den Podcast gab es ja letzte Woche schon.
Ja, ich fand ihn super, aber guckt euch das gerne nochmal bei Instagram an.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Jetzt wirklich, du wolltest doch nach unserer Rückkehr sofort ins Kino gehen.
Ich will natürlich nach unserer Rückkehr, also wir sind Sonntag morgens sehr früh geflogen. Bin ich natürlich für den restlichen Tag völlig versagt.
Ging mir genauso.
Also da konnte man sich ja vornehmen, was man wollte.
Ich wollte Obi-Wan gucken und hab's auch nicht geschafft.
Gestern war ich dann tatsächlich gleich wieder zweimal im Kino, aber da habe ich andere Sachen geguckt.
Zurück zu Cannes. Weg von Berlin. Was war denn dein Lieblingsfilm?
Achso, sind wir soweit schon?
Nee, sind
so
wir schon soweit?
So weit sind wir noch nicht.
So weit sind wir noch nicht, okay.
Ich wollte, weil du das jetzt schon sagst, das einmal ganz kurz das mit den Sektionen erklären, weil das, glaube ich, für Außenstehende gar nicht so einfach ist.
Okay, ich dachte, weil wir bei Top Gun waren, dass wir schon bei den Lieblingsfilmen sind, aber dann erklär das bitte.
Ach, ist das dein Lieblingsfilm?
Nein, der ist auf Platz 2.
Okay, genau, ich erkläre das nur mal relativ einfach. Also es gibt quasi das große Cannes-Filmfestival selbst. Und viele, viele, viele Jahre lang waren das gar nicht so unfassbar viele Filme, die die da gezeigt haben, sondern es war eigentlich relativ sauber. Es gibt den Wettbewerb, also das, die Filme, die um die Goldene Palme und die anderen großen Preise konkurrieren. Das ist so das Prunkstück. Und daneben gibt es die Reihe Uncertain Regard. Das sind auch nochmal genauso 20, 22 Filme. Die waren eigentlich immer so ein bisschen so für ein bisschen jüngere Filmemacher, noch nicht so erfahrene Filmemacher oder künstlerisch oder ausgefallenere Werke, die jetzt vielleicht ein bisschen zu besonders sind, als dass sie im Wettbewerb bestehen könnten. Das war so immer die Idee. Und da gibt es dann auch ganz viele Preise. Und mittlerweile ist das aber alles ein bisschen angewachsen. Das wird auch von vielen Leuten, die da vor Ort sind, kritisiert. Es gibt jetzt noch eine Premiere-Sektion, wo keiner weiß, was die bedeuten soll. Da werden einfach Filme reingepasst, für die, die keinen Platz gefunden haben. Es gibt noch Special Screenings ohne Ende. Es gibt die Midnight-Sektion, wo mehr so Genrefilme gezeigt werden. Und das ist das Festival selbst und das sind die ganzen Filme, die in diesem großen Festivalgebäude da bauen. Und dann gibt es so ein bisschen weg, ich sag mal 10 Minuten zu Fuß. Zu 5 Minuten, wenn man morgens geht, wenn es noch leer ist, aber dann nachmittags, sobald es voll ist, braucht man 10. Da ist die Director's Fortnight. Da laufen auch noch mal so 20 Filme oder so. Und die Directors Fortnight ist ein Gegenfestival, das mittlerweile aber eingegliedert ist. Also das wurde mal gegründet von Godard und ein paar anderen. Die haben irgendwann mal so richtig gegen Cannes protestiert, weil sie irgendwie als die jungen Wilden da in der 68er Studentenbewegung gegen dieses alte Festival von den alten Leuten und die können die alle mal, haben sie so viel protestiert, dass das Festival in dem Jahr sogar mittendrin abgebrochen wurde. Wegen den ganzen Studentenprotesten und daraus hat sich dann entwickelt, dass es dann quasi so als Gegenelement die Directors Fortnight gemacht wurde. Mittlerweile ist das aber eigentlich ein Nebenfestival, die sind befreundet, die stimmen sich ab.
Man bucht die Tickets auf derselben Seite, also von daher.
Genau, das gehört mittlerweile alles zusammen.
Ja, gehört da für mich auch so zusammen.
Laufen allerdings seit ein paar Jahren also immer mehr Filme, wo man genau sagen könnte, die könnten genauso gut im Wettbewerb laufen. Also ich habe da die Weltpremiere von Der Leuchtturm gesehen von Robert Eggers. Florida Project hatte da Weltpremiere, in diesem Jahr der neue Film von Mia Hansen-Löwe oder also das ist schon sehr groß und dann noch ein paar Querstraßen weiter laufen die Filme der Semaine de la Critique, die haben ein kleineres Kino und das ist so, das wird von Kritikern kuratiert, das Festival und laufen nur Erst- und Zweitlingsfilme oder hauptsächlich Erstlingsfilme. Das sind dann wirklich ein bisschen kleinere Filme. Da laufen selten mal richtig große.
Da habe ich aber auch was geschaut. Da saß ich in dem Kino auf einem sehr lustigen Randklappsitz. Das war auch mal wieder irgendwie eine Erfahrung. Und da habe ich Alma Viva geschaut. Das war, glaube ich, sogar mein dritter Film oder sowas in Cannes. Und bin froh, dass ich zumindest jetzt auch mal irgendwie noch was von der Critics Week mitgenommen habe. Aber sonst war bei mir hauptsächlich eben Cannes und Directors Fortnight, ja.
Das ist übrigens eine Sache, die es auch nur in Cannes gibt. Und zwar in sehr vielen Kinos, dieses mit diesen Ausklappsitzen. Also man hat die Reihen. Und ganz am Ende hängt dann quasi noch so ein komischer Stuhl da rechts und links an der Reihe, den man so runterklappen und nach hinten klappen kann, der mega wackelig aussieht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei meinem Gewicht, wenn ich mich da drauf sitze, bricht er ab, was er nicht tut. Ich habe auch schon drauf gesessen. Das ist noch mal viel unbequemer, als die Sitze sowieso schon sind. Also das ist echt, also das wünscht man seinem Feind nicht. Also dieses Jahr musste es selten gemacht werden, aber früher gab es oft Vorführungen, wo die voll waren. Da haben sich die Leute trotzdem lieber auf die Treppe gesetzt, als auf so einem Platz.
Ich wusste halt nicht, dass es diese Sitze gibt. Und wenn die so zusammengeklappt sind, sieht man die halt gar nicht. Und es war halt, also in manchen Kinos gab es vorher eben schon feste Sitzplätze. Und das war in dem Miramar, so heißt das Kino, war das so. Und dann habe ich meine Sitzplatznummer gesucht und dann habe ich einfach keinen Sitz gesehen. Und dann dachte ich so, wo zur Hölle ist jetzt irgendwie mein Sitz? Und dann hat mich irgendein netter Mensch darauf aufmerksam gemacht, dass ich da diesen ominösen Klappstuhl ausklappen muss und da gefälligst zu sitzen habe. War ich zumindest froh, dass ich meinen Platz gefunden habe.
Ach stimmt, das Miramar war das einzige Kino dieses Jahr, auf dem man feste Plätze hatte.
Genau.
Da war ich dieses Jahr gar nicht, deswegen hatte ich das nicht. Genau, das sind so ein bisschen die Sektionen. Und wie gesagt, der Wettbewerb ist das große Prunkstück, der, wo am meisten Aufmerksamkeit kommt. Da werden pro Tag so 2 bis maximal 3, meistens aber nur 2 Filme gezeigt, neu. Und da gewinnt man halt auch die Goldene Palme. Und die Goldene Palme hat in diesem Jahr gewonnen Triangle of Sadness von Ruben Östlund, einem schwedischen Regisseur, der vor gerade mal 4 oder 5 Jahren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, glaube 2017,
genau, 2017.
Für The Square auch schon gewonnen hat. Also er hat jetzt wirklich für 2 Filme hintereinander die Goldene Palme gewonnen. Es ist eine Satire, zunächst auf die Modelbranche. Also da geht so ein bisschen so über männliche Models und so ein Casting-Prozess fängt das an und dann sieht man so ein Modelpaar dabei zu, wie sie sich über so ein bisschen so modern darüber streiten, wer jetzt das die Abendessensrechnung bezeichnen soll, weil die Frau verdient ja viel mehr als der Mann im Modeln und da kann das doch nicht sein, dass trotzdem der Mann immer bezahlt und so ein bisschen so. Und dann kippt das aber, weil die beiden dann so eine Influencer-Reise machen, also als Influencer darf man ja öfter mal irgendwo umsonst hinfahren und dann sind sie auf so einem superreichen Yachtkreuzfahrt-Ding, also wirklich so mega, mega, mega Luxus. Und da passieren dann verschiedene Dinge, inklusive einem Abendessen, wo alle kotzen und zwar 20 Minuten lang.
Und dann auch noch Durchfall haben und die Toiletten überlaufen und ich musste häufiger weggucken als beim Body Horror von Cronenberg, weil ich mir diese Kotz- und Scheißszenen nicht durchgängig angucken konnte und das Kino hat sehr gelacht.
Genau, Iris Berben spielt mit, die sagt immer nur einen Satz.
In den Wolken.
In den Wolken. Sie ist ein bisschen Groot, ne, aus dem Marvel-Film, aber als Frau, die immer nur in den Wolken sagt, man muss daraus dann ihren emotionalen Zustand rückschließen. Woody Harrelson spielt einen kommunistischen Kapitän, der auch so ein bisschen für diese Kotz-Sache da verantwortlich ist, weil er irgendwie das Captain-Dinner ausgerechnet auf den Tag legt, wo da härtester Seegang ist und alle versuchen so höflich zu bleiben, bis sie sich irgendwie auf ihre Teller übergeben. Und danach gibt es noch einen Stranden, die alle noch auf so einer einsamen Insel und dann verkehren sich die Umstände, weil quasi die Leute, die auf dem Schiff gearbeitet haben und immer wie Scheiße behandelt wurden, das sind dann die, die auf so einer einsamen Insel auch irgendwie was können, während die Superreichen alle total nutzlos rumliegen, weil die halt nichts können und dann dreht sich halt alles um. Und das ist halt so eine Parabel, Satire, nicht ganz so intellektuell wie bei The Square, wo es ja um den Kunstbetrieb ging und dann sich darüber lustig gemacht wurde. Genau, und das Kino hat sehr viel gelacht, selbst in der Pressevorführung. Ich kann das nur hochrechnen auf die normale Vorführung. Da muss es richtig abgegangen sein. Findest du, das ist ein verdienter Sieger?
Also ich mochte den Film. Ich fand den ganz gut, gehört auf jeden Fall zu den besseren Filmen, die ich im Wettbewerb gesehen habe. Ich hatte jetzt im Wettbewerb auch nicht das krasse Highlight. Also ich fand zum Beispiel noch Eo mit dem Esel ganz gut, aber ansonsten finde ich Triangle of Sadness, das passt schon, der kam einfach super an und ich glaube, das ist einfach auch so, dass der in Cannes gewinnt, also gerade halt in dieser Luxuswelt, hat mich dann irgendwie auch nicht so überrascht, weil ich glaube, es ist ein bisschen so, dass man halt zeigen wollte irgendwie, ach, man kann über sich selbst lachen, man hat irgendwie so eine gewisse Selbstironie und wählt halt einfach den Film zum besten Film, in dem eben sich über Superreiche lustig gemacht wird.
Ja, also für mich ist es der schlechteste Film des Festivals. Hm. Ich habe alle 22 gesehen. Ich finde es trotzdem richtig, dass er gewonnen hat. A, finde ich, ist immer gut auf Festivals, dass auch mal der Film ausgezeichnet wird, über den man am meisten gelacht hat. Also oft lachen dann Leute auf Festivals ganz viel, also auch Juries. In Cannes werden die Preise von einer Jury vergeben. Und geben dann dem Film die Goldene Palme, der irgendwie am niedergeschlagensten war, der die so richtig schwer war und so. Und das ist so oft, und ich finde das erstmal cool, dass man sagt, nee, wir hatten mit dem Film mega Spaß, der soll auch mal ruhig einen Preis bekommen. Deswegen, ich respektiere das, auch wenn ich den Film platt fand und dumm und für mich ist das, was du gerade als positiv hervorgehoben hast, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute sich gerade nicht angesprochen fühlten, sondern dachten, es geht jetzt nur darum, diejenigen fertig zu machen, die noch mehr Geld haben als sie.
Okay, darüber können wir nur spekulieren, was sich die Leute gedacht haben.
Genau. Ja, aber so, sozusagen auf der Welt, wenn man das auf die Welt umrechnet, wer wie viel Geld hat, dann sind wir beide sehr, sehr reich. So, und ich habe mich mit denen da, die da an Bord dieser Yacht waren, nicht identifiziert, die dann da, was weiß ich, 20 Milliarden, sagen wir mal, ist dann wahrscheinlich Peanuts für die.
Habe ich ja auch nicht, aber ich glaube, die Jury in Cannes verdient vielleicht ein bisschen mehr als wir. Die konnten sich vielleicht mit denen schon besser
identifizieren. Ja, das kann zum Teil sein, ne?
Also aber nee, was du sagst, genau, also es war halt, es liefen natürlich sehr viele super schwere, anspruchsvolle, dramatische Filme im Wettbewerb und es hat halt jetzt eben nicht halt der super intellektuelle Film gewonnen, sondern halt einer, bei dem sich das Publikum amüsiert und why not?
Ja. Man muss ja nach Cannes erstmal wieder lernen, dass Filme auch weniger als 2,5 Stunden lang sein können. Das ist ja so, wenn so ein Film mal so 2 Stunden 5 lang ist, dann sagt man, oh geil, endlich mal ein kürzerer Film. Also das ist, kann, ist irgendwie, glaube ich, das Festival weltweit mit Abstand mit der längsten Durchschnittszeit der Filme. Also wir haben auch einige Filme, ich habe einen gesehen, der war 6 Stunden, aber das war besonders lang. Aber es gab auch also etliche Filme, die über 2,5 Stunden lang waren.
Das stimmt, das war wirklich, man war schon echt froh, wenn mal was unter 2 Stunden ging. Also das hat es auch wirklich nochmal schwer gemacht, den Tag zu planen, weil die Filme immer so lang waren. Aber Östlund hat schon gesagt, dass er den Film in einer noch längeren Fassung ins Kino bringen will. Das heißt, wir haben in Cannes vielleicht sogar von Triangle of Sadness noch die gekürzte Festivalversion gesehen. Also
die sehen, aber auch 2 Stunden 40 war oder so.
Was da noch dazu kommt, ja.
Ja, dann ist ja fast wieder Miniserie. Mal sehen. Kommt demnächst, er hat auch seinen nächsten Film schon in Planung, wieder mit Woody Harrelson. Wir sind alle wegen einer Sache sehr gespannt. Der Film heißt The Entertainment System, ist ausgefallen. Ich weiß nicht genau, wie der Titel lautet. Also ungefähr so. Und da geht es darum, dass während eines Transatlantikflugs irgendwie diese Bildschirme da ausfallen und keiner Filme und Serien gucken kann. Und das muss entweder in der Vergangenheit spielen oder er muss uns erklären, warum die Leute dann nicht einfach auf ihrem iPad oder iPhone gucken. Aber das ist so die größte Frage, die ich an den Film habe. Aber ich glaube, es gibt da neben dem Wettbewerb, vielleicht kommen wir dann nachher noch zu, wir wollen so ein paar unserer persönlichen Highlights ganz am Ende noch vorstellen. Da ist dann vielleicht auch noch was aus dem Wettbewerb dabei. Aber ich sag mal, es gab so 3 Filme. Also wir über Top Gun, es sind eigentlich 4, weil Top Gun auch, aber über den reden wir nicht, weil letzte Woche schon hier an dieser Stelle im Podcast ausführlichst darüber geredet wurde. Und ich hoffe, ihr habt zu Hause den auch inzwischen alle eh schon selbst gesehen. Es gab noch 3 Filme, über die wirklich alle geredet haben. Und da wird es in Zukunft mit Sicherheit auch hier noch ausführliche Folgen geben, wenn die dann endlich in Deutschland ins Kino kommen. Aber wir haben sie jetzt schon gesehen und wollen dann zumindest ganz kurz mal so die ersten Eindrücke sagen. Und der erste Film war, der lief relativ am Anfang, der lief am ersten Samstag, glaube ich, oder am Freitagabend hatte er Premiere. Am Samstagmorgen haben wir dann die Pressevorführung gesehen. Das war George Millers 3000 Years of Longing, also der erste Film des Mad Max Fury Road Regisseurs seit Mad Max Fury Road. Und das Besondere daran war, wir wussten, dass es irgendwie so ein Fantasy-Epos ist und nicht mehr. Also so in den Tagen vor der Weltpremiere kam so ein erstes Foto, dann kam so ein kurzer Teaser noch, den ich mir aber nicht angeguckt habe. Und eigentlich, als wir die Karten uns gebucht haben, war sozusagen das Aufregende, kein Mensch weiß überhaupt, was das ist. Also es gab irgendwie so eine Satz-Inhaltsangabe, irgendwie Idris Elba spielt einen Genie und trifft Tilda Swinton. So, das war's. Und deswegen, weil wir, glaube ich, beide riesige Fans von Mad Max Fury Road sind und ich von George Miller sowieso, ich bin ja auch ein Riesenfan von Ein Schweinchen namens Babe 2, waren wir da schon sehr aufgeregt und haben dann das ein bisschen unterschiedlich erlebt. Also sag mal vielleicht noch ein bisschen, wie fandst du denn 3000 Years of Longing?
Also auf den war ich sehr, sehr gespannt, weil eben nicht nur der Nachfolgefilm nach dem echt geilen Mad Max Fury Road, sondern dann eben auch noch als Genre Fantasy, und das ist ja total meins. Und es kam halt dann eben wirklich am Tag der Weltpremiere dann der Trailer, den habe ich mir angeguckt und der war auch super abgedreht und ja, hätte ich ihn mir mal nicht angeschaut. Also meine Erwartungen waren halt natürlich danach nochmal gehypter. Und ich fand ihn insgesamt mittelprächtig, weil mich halt die Szenen, in denen Idris Elba als Djinn quasi von seiner Vergangenheit erzählt und was dann halt wirklich in so einem abgefahrenen 1001-Nacht-Orient-Szenario spielt und da eben sehr fantasy-lastig ist, das hat mich schon abgeholt. Davon hätte ich gerne mehr gesehen, aber es ging dann halt immer wieder so zurück zu so einem sehr intellektuellen Gespräch zwischen der Figur von Tilda Swinton, die einen Narratologin spielt. Also es ging halt sehr metamäßig um das Erzählen von Geschichten und um irgendwie Gefühle, die man vielleicht unterdrückt, aber dann halt eben durch Geschichten irgendwie versucht, irgendwie wiederzubeleben. Und es ging um Liebe und das war aber halt eben ja, nicht so überzeugend. Die Chemie zwischen Idris Elba und Tilda Swinton, obwohl beide für sich toll sind und toll gespielt haben, hat irgendwie auch nicht so gestimmt. Und das heißt, ja, so eine Hälfte des Films fand ich gut, immer mit den Rückblenden, und die andere Hälfte fand ich ein bisschen zu trocken und verkopft.
Ich bin ja leider noch ein bisschen niedriger als du. Also deine Kritik, du hast 3 Sterne gegeben.
Genau.
Die ist bei Filmstarts online, könnt ihr euch durchlesen. Ich hätte, glaube ich, sogar nur 2 gegeben. Also ich war schon mega enttäuscht. Weil bei mir haben auch diese epischen Rückblenden nicht wirklich gezündet. Ich fand die alle ein bisschen, ja, ist jetzt halt so ein Zwischendurchwerk, bevor er wieder Mad Max macht. Das ist halt auch, er hat auch deutlich weniger Geld gekostet. meiner Meinung nach hätte der Film noch viel abgedrehter sein müssen.
Absolut, das war ja das, was ich, also da war ich enttäuscht. Ich hatte ja wirklich was richtig Schräges erwartet und es war dann halt eben doch wirklich nur so ein Fantasy-Film, aber ohne jetzt halt wirklich abgefahrene Ideen.
Genau, du hast halt, die Gegenwartsgeschichte ist quasi ein Kammerspiel in einem Hotelzimmer überwiegend. Und diese Rückblenden, wo das dann so richtig explodieren sollte und du quasi 3000 Jahre lang Weltgeschichte hast und wo dieser Djinn dann da immer wieder auftaucht und seine Abenteuer erlebt, das wirkt immer nur so mittelgroß für mich. Also ich wäre auch nicht, wenn ich den Film gesehen hätte, ohne es zu wissen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass der von George Miller ist, während der ansonsten ja schon eine ziemlich krasse Handschrift hat. Selbst in Animationsfilmen wie Happy Feet oder so. Die sind ja auch oft, also Happy Feet vor allem, die sind ja dann selbst bei Kinderfilmen, hat er ja noch so eine richtig kritische böse Ader drin, oder nicht böse ist das falsche Wort, aber schon so ziemlich heftige Zwischenspiele da drin. Und das hat mir hier auch gefehlt. Also da war ich echt mich ein bisschen enttäuscht. Ich werde ihn noch mal gucken, wenn ich wacher bin. Aber jetzt so am Samstagmorgen um 8.30 Uhr oder 9 Uhr, wo wir den geguckt haben, hat er mich jetzt nicht irgendwie da total wach gemacht und gesagt, hier, ich bin jetzt das Ereignis, auf das wir alle gehofft haben.
Das hat aber auch wirklich immer so ein bisschen reingespielt bei mir, dass ich halt auf einige Filme mich da sehr gefreut habe oder sehr bestimmte Erwartungen hatte und dann eben enttäuscht war. Und dann habe ich mich selber auch so ein bisschen hinterfragt, wie viel liegt jetzt daran, dass ich halt einfach eine gewisse Erwartung hatte und wie viel ist wirklich, dass der Film nicht so gut war. Und irgendwann ist auch noch alles verschwommen, was man gesehen hat. Also das war auch nicht so einfach.
Ja klar, das ist aber so. Aber das ist eh so. Also nicht nur Filmkritik, auch Film gucken, das ist halt total subjektiv. Da muss man einfach zu stehen. Und ich sage ja immer, schreibt es in die Kritiken rein. Wenn ihr an dem Tag irgendwie euch merkwürdig gefühlt habt oder so, dann macht da eine Geschichte draus. Da muss man einfach ehrlich sein. Und dann, wo wir gerade bei Erwartung sind, damit kommen wir natürlich sofort zum nächsten Film. Und da lag es nicht nur an uns, dass wir diese Erwartung hatten. Obwohl der Regisseur alleine und die Schauspieler und sowieso, das wäre schon genug Hype gewesen. Aber dann hat der Regisseur selbst auch noch gewisse Ankündigungen gemacht. Nämlich es geht um David Cronenbergs Crimes of the Future. David Cronenberg, der große Body-Horror-Regisseur von Die Fliege, Die Unzertrennlichen, Existence, der große Meister von die solchen Sachen, Crash und Videodrome noch, der macht jetzt zum ersten Mal seit 23 Jahren wieder einen Body-Horror-Film. Der hat zwischendurch andere Sachen gemacht, ein bisschen was mit Robert Pattinson wie Cosmopolis oder Maps to the Stars, aber jetzt endlich wieder Body-Horror. Es ist übrigens auch ein Drehbuch von 1999, das er auch nicht mehr aktualisiert hat oder so. Das lag einfach noch in der Schublade. Das hat er jetzt endlich verfilmt mit Lea Seydoux, Viggo Mortensen und Kristen Stewart. Also mega geil besetzt. Hätte schon genug Hype überhaupt gehabt. Aber dann kam noch David Cronenberg ein paar Wochen vom Festival und meinte, nach 10 Minuten rennt die Hälfte raus und ihr braucht alle Kotztüten.
Und man fällt in Ohnmacht und oder bekommt Panikattacken.
Genau, das war das. Das haben wir auch alles schön, da waren wir sehr dankbar für, weil das haben wir alles in den Überschriften für den Trailer benutzt und deswegen ist der Trailer bei uns auf der Seite traffic-mäßig vollkommen durch die Decke gegangen. Also Dankeschön, David Cronenberg. Das hat uns sehr geholfen, aber beim Gucken hat es nicht wirklich geholfen, weil man dann erstmal die ganze Zeit auf diese Elemente gewartet hat und die nicht so richtig kamen. Also gegangen ist keiner.
Gegangen ist keiner. Die paar Leute, die gegangen sind, mussten, glaube ich, einfach nur wieder weiter zu ihrem nächsten Termin, wie das so ist. Es gehen ja immer Leute in Cannes aus den Vorführungen, weil sie halt schon wieder zu tun haben. Und das war halt eben eine der nächsten Enttäuschungen für mich, weil ich halt gedacht habe, so endlich mal wirklich so richtig geil wieder verstört werden und ein bisschen so meine Grenzen testen. Und dann saß ich da und habe mir das alles angeguckt und gedacht so, schockt mich jetzt nicht wirklich.
Genau, also wir können ja ganz kurz mal sagen, worum es geht. Er spielt in der Zukunft und es ist eine Zukunft, wo die allermeisten, die ist schon ziemlich runtergekommen, die Zukunft, so viele Menschen sind, glaube ich, gar nicht mehr über, die wohnen alle mehr so in so Halbruinen. Und es ist aber eine Zukunft, in der sich die Menschheit so weiterentwickelt hat, dass kaum noch welche Schmerzen empfinden können. Und das hat jetzt in diesem Film speziell zwei Sachen zur Folge. Zum einen ist sozusagen Operationen aneinander oder sich selbst vorzunehmen, also sich einfach mal mit dem Skalpell irgendwie die Haut aufzuschneiden oder den Bauch aufzuschneiden oder so. Das ist eine neue Form von erotischem Spiel, weil man ja damit man überhaupt noch irgendwas empfindet, ne? Weil man normalen Sex nicht mehr findet, muss man halt quasi sich auseinanderschnippeln. Und das zweite ist, dass Viggo Mortensen und Lea Seydoux, die sind berühmt als Künstler, als Performance-Künstler. Und deren Performance steht darin, dass Viggo Mortensen in sich selbst, ich weiß gar nicht, wer das macht, wird auch nicht erklärt, der lässt extra Organe in sich wachsen. Und zwar neue Organe, die es quasi in der Geschichte der Menschheit noch nie gab. Und die dann vielleicht für irgendwas nützlich sind oder auch nicht. Aber was sie halt machen, ist, dass Lea Seydoux die noch im Körper tätowiert. Und dann live auf der Bühne vor Publikum werden diese Organe rausoperiert aus dem Körper. Und Kristen Stewart spielt dann noch so eine junge Beamtin, die irgendwie gerade dabei ist, eine Behörde für Organanmeldungen aufzubauen, wo dann quasi alle neuen Organe gemeldet werden müssen, damit sich die Menschheit nicht irgendwie aus Versehen in die falsche Richtung fortentwickelt. Und da sind ja eine Menge Elemente drin, gerade mit diesem zwischendurch Feldersatz Surgery is a new sex, wo man eigentlich denkt, wenn Kronberg da richtig Gas gibt, dann aber gute Nacht, dann geht das schon ab. Und das war aber alles ein bisschen harmlos.
Also das habe ich in Emergency Room schon schlimmer gesehen. Also da ich halt ein Ärzte-Serien-Fan bin ich mit OPs eigentlich halt fein. Und war da auch eher alles immer nur so, ach, ein Skalpell, also eher halt auch so Mikrooperationen. Ein Skalpell schneidet einfach irgendwie was auf und man sieht jetzt nicht besonders krasse Szenen.
Genau, es war ein bisschen CGI, so diese ganzen, gab dann noch so viele so neue Gerätschaften, die auch so ein bisschen so halb organisch, halb mechanisch waren, die aber dann so ein bisschen billig aussahen, weswegen das dann doch alles nur wie Plastik aussah. Und das war der eine Film. Am letzten Tag werden in Cannes alle Wettbewerbsfilme nochmal wiederholt, also man kann die dann alle nochmal nachholen. Also meistens klappt es dann nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, weil die dann alle gleichzeitig laufen, die man nochmal sehen will. Das heißt, man kann doch nur eingucken. Aber den wollte ich unbedingt nochmal gucken, habe mich aber verrechnet und war dann zu spät. Weil ich glaube, dass da schon viele Ideen drin stecken in dem Film, die ich faszinierender finden würde, wenn ich nicht die ganze Zeit darauf warten würde, geschockt zu werden. Wie das beim ersten Film einfach, beim ersten Gucken einfach war, weil man vorher so viel da in die Richtung gehört hat.
Genau, also ich fand den Film nicht schlecht. Ich glaube, ja genau, über den Inhalt verraten wir jetzt noch nicht zu viel, um nicht zu viel zu spoilern. Ich glaube, der startet hier ja tatsächlich auch erst im Herbst. Die Ideen waren gut, aber mir ging es genauso. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt die krassen Schockeffekte kommen und die kamen nicht. Von daher auch wieder eine kleine Enttäuschung, ja.
Außer Kristen Stewart, die war fantastisch. Ich liebe die ja eh, aber das war, was sie da abgezogen hat, war einfach fantastisch.
Also ich liebe sie nicht, aber ich fand sie da auch gut und es war wirklich sehr lustig, wie sie ihre Rolle so eines verdruckten Mäuschens, das irgendwie so ein super Fan ist von diesem Performance-Artist, hat sie super rübergebracht, fand ich toll.
Genau, weil sie auch völlig frei dreht. Also Lea Seydoux und Kristen Stewart haben beide unabhängig voneinander in Interviews erzählt, dass sie nach dem Lesen des Drehbuchs nicht verstanden haben, was das eigentlich alles soll. Und beide haben dann halt trotzdem zugesagt, einfach weil David Kronberg David Kronberg ist. Und wenn man nicht weiß, was man da tut, dann kann man ja, entweder spielt man da ein bisschen zurückgenommen, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung man soll. Das war so ein bisschen bei Lea so. Oder man sagt einfach, wenn der nicht weiß, was er macht oder ich verstehe das hier alles nicht, dann habe ich jetzt einfach meinen Spaß und drehe völlig frei. Und das war halt der Kristen Stewart-Weg in diesem Film.
Also ich würde auch zusagen wegen David Kronberg, auf jeden Fall spätestens nach der Pressekonferenz, in der dieser Mann einfach unglaublich sympathisch, humorvoll und auch sehr nachdenklich war mit ein paar seiner Antworten. Also das freut mich, dass ich den live gesehen habe und mit dem hätte ich mich richtig gerne einfach auch mal so unterhalten. Also wenn wir mal ein Interview mit David Kronberg machen, dann mache ich das sehr gerne.
Mit Sicherheit, kommt ja jetzt.
Siehst du? Kann ich mir schon mal vormerken.
Kannst du dann gerne machen, ich habe ihn schon interviewt. Okay, dann der letzte große Film und das war auch die mit Abstand größte Premiere dieses Jahr neben Top Gun in Cannes, außer Konkurrenz, einfach als großes Premieren-Screening, Elvis von Baz Luhrmann. Ein Film, wo wir jetzt alle gar nicht, immer noch nicht so genau wissen, ob das jetzt ein Riesenhit wie Bohemian Rhapsody wird oder ob das eher untergeht. Das ist alles noch so super schwierig vorherzusagen bei dem Film. Aber wir haben ihn uns beide angeguckt. Wir reden jetzt gar nicht lange drüber, weil ich glaube, in ein paar Wochen startet er schon. 4-5 Wochen vielleicht. Was sagst du denn zu Elvis?
Also ich fand ihn ganz gut. Ich bin danach so rausgekommen und war ein bisschen unentschlossen, weil mich manche Sachen einfach sehr abgeholt haben, vor allem die Konzertszenen. Das könnt ihr auch in meiner Kritik nachlesen. Und immer dann, wenn es aber so eher klassisches Biopic wurde, war mir das ein bisschen zu lahm. Da hatte ich auch von Baz Luhrmann anderes erwartet. Auch hier waren wieder die Erwartungen bei mir hoch. Ich finde Baz Luhrmann super. Moulin Rouge ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe diesen Film, deswegen dieses Abgedrehte mit Musik und Pomp und was der da irgendwie macht und trashig. Da stehe ich total drauf. Strictly Ballroom ist auch so meine einer ganz, ganz frühen Filmerfahrungen. Also es ist ein Erstlingsfilm, der mich sehr geprägt hat, wo ich immer denke, so, oh Gott, wie fände ich den, wenn ich den heute sehen würde. Aber ja, also deswegen auf Baz Luhrmann habe ich mich sehr gefreut. Und immer dann, wenn er das gemacht hat, was ich von Baz Luhrmann erwarte, nämlich halt eben dieses Over the Top, dann war das super. Und als Elvis Biopic eher so mittel.
Ja, also es ist dann am besten, wenn man ihn als Konzertfilm guckt, gemischt mit Big Budget Blockbuster Trash und da einfach Bock drauf hat. Dann kann man damit super viel Spaß haben. Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen, dass die beiden Vorführungen des Films, die es in Cannes gab, so unterschiedlich gelaufen sind. Also am Abend vorher gab es diese riesige Premiere mit den geladenen Gästen. Da waren viele aus dem Markt da, also Leute, die dort sind, um Filme zu kaufen oder verkaufen. Die kriegen auch ab und zu Tickets, um dann abends die Gala-Vorstellung zu sehen. Und da wurde irgendwie jede einzelne Konzertszene, gab es danach Standing Ovations, wurde die ganze Zeit durchgeklappt. Am Ende gab es 12-minütige Standing Ovations, was auch daran lag, dass Tom Hanks im Raum war. Da klatscht man natürlich ein bisschen länger, aber es ging richtig ab. Und wir haben den Film am nächsten Morgen in der Pressevorführung gesehen, da war Totenstille. Da war absolut gar nichts so. Und ich glaube, man muss den Film echt mit dem passenden richtigen Publikum sehen. Dann hat man da noch viel mehr Spaß. Also man muss wirklich, wenn man Glück hat und man gerät in so eine Vorstellung, wo das wirklich zum Happening wird, dann kann man damit sau viel Spaß haben, weil das einfach super zusammenpasst. Aber gut, wir sind, glaube ich, beide bei 3,5, ne?
Genau, ja.
Ist jetzt nicht der beste Baz Luhrmann, aber ich würde den schon gucken. Auch 2,5 Stunden, aber die vergingen echt schnell.
Ja, also deswegen die 3,5 Sterne heißen ja auf jeden Fall, dass es schon auch eine Empfehlung ist. Auch wenn es halt eben dann doch wieder auch eine kleinere Enttäuschung für mich war, weil da hatte ich mir einfach mehr von erwartet. Aber doch, Elvis-Fans und Nicht-Elvis-Fans sollten sich das anschauen.
Da kann man sowieso mal ehrlicherweise sagen, dass so das Festival der Enttäuschung, also nicht der großen, sondern mehr so der kleinen Enttäuschung war. Das irgendwie so auch im Wettbewerb viele der bekannten Regisseure und Regisseurinnen, die ich so seit 20 Jahren alle liebe und wo ich die Karrieren verfolge. Also als ich gehört habe, welche Namen da alle im Wettbewerb laufen, war ich halt total happy. Und die waren alle so einen Tacken schwächer als sonst. Also ganz viele von denen. Und deswegen war das insgesamt so ein bisschen gedämpft, das Festival, was die Filme anging. Aber ich finde, wir enden auf einer tollen Note. Weil man fährt nicht nach Cannes und sieht keine guten Filme. Das kriegt man nicht hin. Dementsprechend wollen wir jetzt noch mal ganz kurz zumindest mal jeweils unsere Top 3. Also ich habe 45, du 31. Das ist ja schon ziemlich viel. Filme gesehen. Fängst du an mit deinem Platz 3?
Mit meinem Platz 3, also ja, ich fand das sehr schwierig im Nachhinein dann irgendwie mir zu überlegen, was sind so meine Top 3. Es gab halt Filme, ich habe drei Plätze und ich habe noch eine lobende Erwähnung.
Dann mach die lobende Erwähnung zuerst.
Die lobende Erwähnung zuerst, okay. Also die lobende Erwähnung ist Man von Alex Garland, der in der Director's Fortnite lief. Und Alex Garland, ein wirklich jetzt sehr spannender Regisseur, der halt nach zwei super Filmen wie Ex Machina und Auslöschung jetzt schon sehr, sehr große Aufmerksamkeit hat. Und da war man natürlich gespannt, was er so mit seinem Man macht. Das ist so ein Psycho-Horror-Film, der sehr, sehr feministisch wird. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann halt ein wirklich total abgefucktes Ende hat. Also das ist, wenn ihr was Abgefucktes sehen wollt, dann guckt euch den Film im Kino an und nicht Crimes of the Future. Also das ist, da muss man, aber ich glaube, das wird auch nicht jedem gefallen. Also es ist halt, wenn man einfach nur so, lalala, ich gucke mir mal einen Horrorfilm an und dann kriegt man dieses Ende serviert. Das ist jetzt nicht wirklich so ein Standard, sondern schon sehr Meta. Und
genau, ist halt A24 wieder, also ja. Wieder so ein Elevated Horror wie, also Fans von Hereditary, Midsommar oder so, solche Art von Film, wer die mag, der sollte den gucken. Kritik ist auch online. Ich habe den 3,5 in der Kritik gegeben, du findest den wahrscheinlich noch einen Tacken besser.
Bei mir steht der zwischen 3,5 und 4. Ja. Also, ja. Deswegen, das ist die lobende Erwähnung. Tatsächlich hat es über 4 Sterne, aber auch kein Film des Festivals bei mir geschafft. Aber das...
Oh.
Ja, ich weiß, du hast
es. Erzählst du, wie toll Cannes ist und dann kommt sowas mit der.
Das ist, aber das schmälert halt nichts an dem Erlebnis. Also ich meine, insgesamt waren da einfach wirklich viele gute Filme dabei. Jetzt keine herausragende Bombe, aber das Festival an sich war quasi dann der 5-Sterne-Film, um es mal irgendwie so pathetisch auszudrücken.
Ja, ein bisschen schleimig.
Was, ich?
Diese Feststellung, ja.
Wenn ich es auch so fand.
Mache ich jetzt einfach, weil du jetzt deine Erwähnung hattest. Dann mache ich 3. Also mein Platz 3 ist Willow the Wisp, auch aus der Director's Fortnite von dem portugiesischen Regisseur Pedro Rodrigues. Der mit Abstand kürzeste Film des Festivals, der dauerte nur 67 Minuten, was an sich schon fantastisch ist, wenn man nur so super lange Filme sieht. Und das ist ein ziemlich abgedrehter Film, das ist ein queeres Fantasy-Science-Fiction-Musical. Das fängt irgendwie im Jahr 2050 an und der Prinz des Landes liegt gerade im Sterben und irgendwie sein Enkel, Enkelin fährt da mit so einem Spielzeug Feuerwehrwagen auf seinen Beinen rum und dann kriegt er das in die Hände und erinnert sich wieder an seine Jugend und dann sieht man erstmal so über Jahre hinweg immer dieses Abendessen der Aristokraten dort und das ist super, super böse, sehr, sehr satirisch. Und irgendwann entscheidet sich der junge Prinz, nee, auf den Scheiß hier habe ich keinen Bock mehr, ich werde jetzt Feuerwehrmann, was ja eh gut ist. Und dann geht er halt zu einer Feuerwehrwache und will da jetzt als Prinz Feuerwehrmann werden. Dann denken alle, das ist so ein Publicity-Stunt, wie wenn hier die britischen, wer sind die, Harrier und da, weißt du, wenn die dann da Hubschrauberpiloten bei der Bundeswehr oder bei der britischen Armee werden und in Wirklichkeit haben die nur mehr Arbeit damit, weil sie die ganze Zeit auf die aufpassen müssen, als dass die wirklich helfen, so denken die es auch. Aber nein, er will wirklich Feuerwehrmann werden und dann hat man ganz viele Musical-Szenen mit Feuerwehrmännern, viel oft, also man sieht sehr, sehr viele nackte Penisse in diesem Film, erotische Abenteuer. Also für ihren Weihnachtskalender stellen die so nackten Feuerwehrmänner dann irgendwelche historischen, super berühmten Kunstwerke nach, was super lustig ist. Und der Prinz muss das raten, ist aber zu doof dazu. Mega lustig. Also es war wirklich noch mehr als bei Triangle of Sadness. Das Publikum hat die ganze Zeit durchgelacht. Also das war saulustig. Die Satire hat gezündet. Die Musical-Szenen waren toll. Also ja, da war ich sehr begeistert.
Den habe ich leider verpasst, das habe ich auch gelernt in Cannes. Das ist ein Festival, wo man sehr viel Fear of Missing Out hat. Man hört von tollen Filmen oder man liest irgendwie über tolle Filme und überlegt noch, wie kriege ich den in mein Programm unter und es klappt einfach nicht. Und ja, das war leider einer, den ich verpasst habe, aber ich meine, mit deiner Empfehlung schreibe ich den auf jeden Fall auf meine Watchlist. Ich jetzt Platz 3, aber wir machen so hin und her.
Klar.
Yo, okay, mein Platz 3 ist Scarlet, auch aus der Director's Fortnite, das war der Eröffnungsfilm. Und das war so ein etwas kleineres historisches Drama über einen Mann, der nach dem Ersten Weltkrieg sehr gebrochen zurückkehrt und erfährt, dass seine Frau in der Zeit gestorben ist und dann eben seine kleine Tochter aufzieht. Und die haben eine ganz fantastische, sehr zärtliche Vater-Tochter-Beziehung, bei der man halt wirklich irgendwie mit den Figuren total mitfühlt. Und dann driftet das aber immer mehr so in magischen Realismus ab. Irgendwann fällt dann auch noch Louis Garrel mehr oder weniger vom Himmel als Pilot und sie rettet ihn und es wird dann halt einfach wirklich so ein bisschen märchenhaft und das hat mir sehr gut gefallen. Das war einfach wirklich ein schöner, verträumter Film, habe ich relativ am Anfang gesehen und war so die erste Perle, die ich in Cannes entdeckt habe und es ist bis zum Schluss auch geblieben, ja.
Dann. Genau, also weil man hat dann so, es gibt dann so drei Frauenfiguren in diesem Dorf. Also es wird nie gesagt, dass es irgendwas Übersinnliches in diesem Film gibt, also nicht endgültig, wo man dann so denkt, vielleicht ist das ein Hexenzirkel, vielleicht auch nicht. Aber ich fand ihn auch total faszinierend. Also ich, auch einer meiner Top-Filme. Ja, gut, dann komme ich zu meinem Platz 2, der bestinszenierte Film des Festivals, deswegen hat er auch den Regiepreis zu Recht gewonnen vom Wettbewerb. Decision to Leave von Park Chan-wook, ein Film noir, in dem ein Detective, also ein Polizist, zwei Mordfälle auflösen muss nacheinander im Abstand von 13 Monaten und beide Male ist dieselbe Frau die Hauptverdächtige. Einmal hat sie vielleicht oder vielleicht auch nicht ihren eigenen Mann umgebracht, der beim Bergsteigen war und dann da irgendwie runtergefallen ist und keiner weiß, ob es nur ein Unfall war oder nicht. Und dann 13 Monate später stirbt schon wieder jemand, wo sie da irgendwie ihre Finger vielleicht mit im Spiel hat und das ist einfach fantastisch inszeniert. Park Chan-wook, ich meine, der Regisseur von Old Boys, Sympathy for Vengeance, was weiß ich, die Taschendiebin, der kann das. Also ich sag mal so, rein Thriller-mäßig gibt's auf der Welt sonst eigentlich nur David Fincher, der in der Liga spielt. Und dazu kommt halt die Beziehung zwischen dem Detective und der Femme Fatale. Die entwickelt hier eine Zärtlichkeit und eine Faszination, die ich in dem Genre so seit, was weiß ich, 60, 70 Jahren nicht mehr entdeckt habe. Und deswegen, also der hat mich wirklich weggeblasen. Ist, glaube ich, auch so, was die weltweiten Kritiken angeht, mit Abstand der bestbesprochene Film des Festivals, des Wettbewerbs zumindest gewesen. Außer bei Annemarie, die mochte ihn nicht.
Ich fand den nur ganz okay, aber ich war auch wirklich unglaublich müde und der Film war auch wieder sehr, sehr lang, muss ich sagen. Also ja, ich teile diese krasse Begeisterung nicht, aber es ist kein schlechter Film.
Ja.
Ja, bei mir der zweite Platz, wie vorhin schon angeteasert, Top Gun Maverick, da müssen wir gar nicht mehr so viele Worte zu verlieren. Ich habe auch wirklich überlegt, so kann ich das machen, irgendwie so einen Blockbuster irgendwie bei mir in den Top-Gun-Filmen haben. Aber warum nicht? Und das war halt einfach wirklich toll, ihn in dieser Festival-Atmosphäre zu sehen. Es ist ja wirklich auch ein super Blockbuster mit toller Action und auch einer guten Geschichte. Also, hey, guckt ihn euch an, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Der läuft ja jetzt auch schon in Deutschland im Kino. Also, mein Platz 2.
Mein Platz 1 ist auch ein Mainstream-Blockbuster. Was mich natürlich auch überrascht hat, aber was mich auch ein bisschen gefreut hat, weil er mich gleichzeitig total überrascht hat. Ich glaube, das war die vorletzte Vorführung für mich. Ein Film, der in der Midnight-Section lief. Ich hätte ihn sehr gerne Wettbewerb gesehen, aber ich verstehe auch, warum er dort nicht lief. Und das ist ein, ich glaube, niederländischer Film. Der heißt Rebel. Und der ist von den Regisseuren von Bad Boys 3. Die jetzt quasi nach ihrem Hollywood-Abstecher, wo sie wahrscheinlich auch noch viel machen werden, weil Bad Boys 3 ist ja super angekommen und war auch mega erfolgreich, nochmal in ihre Heimat zurückgekehrt sind und da jetzt auch ein Standing hatten, dass sie echt Geld für den neuen Film bekommen haben. Und das geht eigentlich darum, dass zwei Brüder nach Syrien aufbrechen nacheinander, um dort für den IS zu kämpfen. Und das Ganze ist inszeniert wie ein Ridley Scott-Kriegsfilm, also wirklich volle Kanne. Und der traut sich da, was diese Inszenierung des IS, der Gräueltaten dort vor Ort und wo der da überall hingeht, das trauen sich die meisten in Anführungszeichen anspruchsvollen Filme zu dem Thema nicht. Also dass das jetzt so ein populistischer oder nicht populistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein wirklicher Mainstream-Film, der auch super unterhaltsam und mega spannend ist, dass der das ausgerechnet jetzt schafft, da so viel weiterzugehen und da Sachen auszuleuchten, die andere Filme, die sich da jetzt so mehr künstlerisch widmen, das hat mich total weggehauen. Ich finde den deswegen auch mega gut in diese Zeit passend. Also ich fand den, der hätte im Wettbewerb, ich hätte super spannend gefunden, wie der im Wettbewerb ankommt, ob die Leute den dann wegtreten, einfach weil es ein Mainstream-Blockbuster ist oder ob sie sich dann drauf einlassen und sagen, ja, der traut sich echt was, der geht in Bereiche, wo wir nie mit gerechnet haben. Es gibt dann so eine Zwangsverheiratung und die dann wahrscheinlich stattfindende Vergewaltigung wird als große Musical-Nummer inszeniert, was total weird ist, aber auch sehr super gepasst hat. Das ist einfach total überraschend. Also die Leute, mit denen ich drin war, waren auch alle total begeistert. Keiner wusste so hundertprozentig, was er damit jetzt anfangen soll. Also es gibt viele Ecken und Kanten, das ist jetzt kein perfekter Film, aber gerade das macht ihn so faszinierend. Und am letzten Abend noch mal so richtig weggeblasen. Also den Park Chan-wook ist der Film, den ich bewundere. Und Rebel ist jetzt der Film, der mich wirklich so furcht danach da saß und ich so richtig wusste, was jetzt wo oben und unten ist. Also das fand ich einfach richtig, richtig gut. Und das von den Bad Boys 3 Regisseuren. Ich meine, ich mochte Bad Boys 3 auch, aber das hier ist halt noch mal Next Level Shit.
Ja, war ich leider auch nicht drin, hatte ein Ticket für, aber weil es halt eben so ganz am Schluss war, hat es einfach nicht mehr reingepasst und ich musste das Ticket canceln und hatte dann auch eben keine Gelegenheit mehr, es nachzuholen. Und das war dann natürlich auch wieder was, wo ich gedacht habe, oh, okay, habe ich doch wieder was verpasst. Aber so ist es. Dafür habe ich Joyland gesehen, das ist meine Nummer 1 und das war ein Film aus Un Certain Regard und da hat er auch den Jurypreis gewonnen, also was so ein bisschen was wie der zweite Platz ist. Das ist ein Film von Saim Sadiq. Es ist der erste Beitrag, der in Cannes lief, aus Pakistan. Und ich hatte den eigentlich so ausgewählt, also das ist ja eigentlich auch nochmal so eine, wäre auch ein Thema für sich irgendwie nochmal, wie wählt man seine Filme aus, die man irgendwie schaut, weil das irgendwie so nett klang und ich dachte so, ach naja, das ist ja mal irgendwie dann so ein bisschen lockerer Film zwischendrin. Es geht nämlich um einen Mann, der eben schon sehr lange arbeitslos ist und dann nimmt er einen Job an als Background-Tänzer in der Bühnenshow für eine Sängerin, die eine Transfrau ist. Und der kann halt überhaupt nicht tanzen und dann gibt es dann halt irgendwie diese Probenszenen und er stellt sich halt irgendwie wirklich total blöd an. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen lustig und Wohlfühlkino. Und dann, genau, gibt es dann halt eben auch, es ist eine queere Story. Und dann wandelt sich das im Laufe des Films. Also der Fokus wird dann auch von ihm auf seine Ehefrau verschoben. Und dann wird auch nochmal ihre Geschichte erzählt. Also es geht auch nicht nur eben um LGBTQ in Pakistan, sondern auch um die Rolle von Frauen und wie die sich halt eben so in ihren Familiengefügen da irgendwie einfügen müssen. Und dann wird es ein richtiges Drama, das mich total zum Heulen gebracht hat, was halt wirklich nochmal dann auch richtig mit so einem Schlag in die Magengrube endet, den ich nicht erwartet hatte. Und also der Film wurde auch wirklich bejubelt. Ich glaube, alle waren da total mit dem Herzen dabei. Da waren auch Cast und Crew am Anfang auf der Bühne. Der Regisseur hat wirklich eine sehr, sehr süße Ansprache gehalten. Und das war der Film, der mich halt vielleicht irgendwie dadurch, dass es mich auch so überrascht hat, was es für einen tonalen Shift dann gab, am meisten berührt hat. Und das hat sich eben auch so bis zum Ende des Festivals dann durchgezogen. Deswegen wurde das meine Nummer eins.
Genau, also nach einer halben Stunde denkt man so, die pakistanische Antwort auf ganz oder gar nicht oder so britische Sozialkomödien aus den 90ern oder zu Anfang der 2000ern, wo es da ganz viel gab. Und dann, also der Film ist sehr, sehr überraschend. Hat mich auch da ziemlich aus der Bahn geworfen auf eine tolle Weise. Gut, jetzt haben wir noch ein paar tolle Filme gefeiert, wie sich das in Cannes gehört.
Absolut, ja, klar.
Und dann sagen wir tschüss, wenn du nicht noch was erzählen möchtest.
Ich glaube, ich möchte nichts mehr erzählen. Gut. Es gäbe zwar noch viel, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir. Und,
ja, du möchtest nur noch zurück nach Cannes.
Ich möchte nur noch zurück nach Cannes. Und wenn ihr noch Fragen habt dazu, wie so ein Festival abläuft oder wenn wir euch noch irgendwas beantworten oder erklären sollen, dann
guckt erstmal auf Instagram nach. Da gibt es ja viele Geschichten. Vielleicht kriegt ihr da eure Antwort schon. Und ihr könnt Annemarie mal live in Action dort vor Ort noch sehen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich immer schreiben an leinwanddiebe@filmstarts.de. Und ansonsten verabschieden wir uns jetzt einfach bis nächste Woche. Da geht es dann hier wieder klassisch weiter mit einer Filmbesprechung und zwar einem der größten Filme des Jahres, Jurassic World 3. Bis dann!